Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Zürich Schaffhausen. Von 0 auf 35 in 20 Sekunden. Mit dem Prime Tower ist heute das höchste Gebäude der Schweiz eingeweiht worden. Wieder zurück auf 0. Zürcher Apotheker wehren sich von Neuem dagegen, dass die Ärzte Medikamente abgeben dürfen. Mehr als 200 Sparanträge. Auch dieses Jahr wollen die bürgerliches Budget der Stadt Zürich kürzen. Durchkommen sie wahrscheinlich mit vielem nicht. Ein Moment Ruhe. Im Zürcher Schiffbau kann man sich jeden Tag vom Weihnachtsrummel erholen. Und das Wetter, das bleibt stürmisch mit Temperaturen um die 7 Grad. Am Mikrofon die Muriel Jaisi. So hoch hoch kann man in Zürich bis jetzt noch nicht. Nach 15 Jahren Planung und 3 Jahren Bauen ist mit dem Prime Tower heute das höchste Gebäude der Schweiz offiziell eingeweiht worden. Für die Stadtpräsidentin Corinne Mauch zeigt der Prime Tower die Entwicklung, die in den letzten Jahren in Zürich West passiert ist und noch immer passiert.
Ich freue mich, dass dieses dynamische Quartier ein Wahrzeichen gewonnen hat. Der Prime Tower gibt Zürich West ein unverwechselbares Gesicht und eine klar erkennbare und verortbare Silhouette.
Nach der Einweihung vom Prime Tower heute geht am nächsten Montag auch das Restaurant im obersten Stock auf. Der Prime Tower ist dann für alle Leute offen. Für die Medien hat es heute schon einen kleinen Vorgeschmack gegeben. Barbara Seiler.
Von 0 auf 35 in 20 Sekunden. Das ist das Mass für den Prime Tower. So lange geht es, um mit dem separaten Lift ins Restaurant im obersten Stock rauffahren. Das Reich vom Geschäftsführer Manjas Jos und seinen 120 Angestellten.
Wir sind seit 3 Wochen mit der ganzen Crew am Üben, am Testen, am Trainieren und freuen uns dann, wenn dann die ersten Gäste kommen. Wir hatten letzte Woche schon mal ein paar Probeessen gehabt und freuen uns natürlich, wenn es dann richtig losgeht. Ja.
Heute hat die Crew den Medienleuten Häppli als Vorgeschmack serviert. Zum Beispiel Randerisotto mit schwarzem Trüffel, Kalbsbäckli mit Polenta und Popcorn oder eine Artischockensuppe mit einem Gemüsespiess. Fürs Publikum ist das Restaurant ab nächsten Montag offen. Über 5'000 Personen haben sich schon vorangemeldet, um die neue Sicht auf die Stadt Zürich bei einem edlen Essen zu geniessen. Nicht reservieren kann man einen Platz im günstigeren Bistro oder in der Lounge. Dort gilt nach dem Manjas Jos, der schneller ist der Geschwinder.
Ich denke, die Gefahr ist da, dass man am Anfang einmal anbrennt. Aber ich glaube, in der Lounge da findet man sicher immer ein Plätzchen, wo man ein Prosecco oder ein Champagner geniessen kann.
Und was kostet der Kaffee?
5 Franken. Mit ein bisschen Aussicht.
Der neue Blick auf Zürich ermöglicht, hat die Immobilienfirma Swiss Prime gesagt. Der Chef Markus Graf macht besonders stolz.
Dass man eigentlich die Vision, die man am Anfang hatte, dass man etwas Spezielles machen will, dass man gesagt hat, wir wollen mal in Zürich ein bisschen höher bauen, dass man das können umsetzen konnte. Und dass wir jetzt eigentlich eine Landmark setzen können hier in Zürich, wo einfach von der Architektur her und vom Standort noch etwas Spezielles ist.
Dass den Investoren mit dem Prime Tower ein Wurf gelungen ist, das zeigt der Erfolg von dem Büroturm mit Aussichtsrestaurant. Die ganzen 68'000 Quadratmeter auf dem Areal der ehemaligen Zahnradfabrik Marx sind schon vermietet. Und das, obwohl es Zürich schon vor dem Prime Tower mehr als genug Büroflächen gegeben hat.
Barbara Seiler. Der Prime Tower steht also. Im hinteren Teil dieser Sendung reden wir mit der Frau, die zumindest zur Hälfte für das Hochhaus verantwortlich ist, mit der Annette Chigo. Es hört nicht mehr auf. Der Streit darum, ob Ärzte in der Stadt Zürich und Winterthur dürfen Medikamente abgeben oder nicht. Ab dem 1. Januar wäre das eigentlich möglich gewesen. 3 Apotheker haben jetzt aber eine weitere Beschwerde eingereicht. Peter Fritsche.
3 Apotheker sind es, die Beschwerden eingereicht haben. Und zwar gerade gleichzeitig beim Zürcher Verwaltungsgericht und zuoberst oben beim Bundesgericht. Sie wollen damit durchsetzen, dass die Ärzte in Zürich und in Winterthur noch 5 Jahre lang warten müssen, bis sie Medikamente abgeben können und so die Apotheken konkurrenzieren. Die Beschwerde von diesen 3 Apotheken richtet sich gegen einen Beschluss vom Regierungsrat, wo der Ärzte schon ab dem Neujahr erlaubt hätte, zum Medikament abzugeben. 500 von den rund 1'800 praktizierenden Ärzten, die sie in den beiden Städten hat, also ein knappes Drittel, hat beim Kanton eine Bewilligung dafür beantragt. Alle die Gesuche liegen jetzt vorerst auf Eis, sagt der Sprecher der kantonalen Gesundheitsdirektion, der Daniel Winter.
Die Apotheker haben ihre Rechtsmittel ausgeschöpft und haben jetzt auch gegen den Regierungsratsbeschluss Beschwerden eingelegt. Und die Gesundheitsdirektion hofft natürlich, dass das Gericht die Frage, wenn der Volksentscheid aus dem Jahr 2008 definitiv umgesetzt werden kann, so rasch wie möglich geklärt wird.
Vor 3 Jahren hat das Stimmvolk zugunsten der Ärzte entschieden, indem sie an der Urne Ja gesagt hat dazu, dass auch Zürcher und Winterthurärzte in Zukunft dürfen Medikamente abgeben. Die Apotheker haben sich darauf aber gegen den Volksentscheid gewehrt. Ende September dieses Jahr sind sie dann aber auch vor dem Bundesgericht abblitzt. Und jetzt geht der ganze Pillenstreit also in eine weitere Runde. Während der Kanton jetzt auf einen raschen Entscheid von der Gericht hofft, können die Apotheker damit nochmal Zeit schinden für sich. Die Zürcher Ärztegesellschaft hat darauf hässig reagiert. Die neue Verzögerung sei eine reine Schikane. Die Apotheker pfeifen auf Demokratie, schimpfen die Ärzte in einer Medienmitteilung.
Die Schlatter-Holding aus Schlieren, die vor dem Finanziellen ausgestanden ist, ist vorläufig gerettet. Der Produzent von Schweissanlagen hat eine Kapitalerhöhung durchgeführt und kommt durch den Verkauf von neuen Aktien knapp 20 Millionen Franken neues Kapital über. Heute Morgen hat ein Autofahrer zu Glabruck Fahrerflucht begangen, nachdem er einen Velofahrer angefahren hat. Der 12-jährige Velofahrer ist über die Strasse und hat auf der Mittelinsel nur kurz angehalten. Dann ist er weitergefahren und mit dem Auto kollidiert. Der Bub hat sich leicht verletzt, hat aber ins Spital müssen. Der Autofahrer wird jetzt gesucht. Er ist mit einem silbrigen BMW-Geländewagen unterwegs gewesen. Die Kantonspolizei Zürich hat heute Morgen in der Umgebung Regensdorf 400 Gramm Heroin und 14'000 Franken sichergestellt. 2 mutmaßliche Drogenhändler sind verhaftet worden. Kurz nach der 6 haben Fahnder beim Bahnhof 2 albanische Touristen kontrolliert, die sich auffällig verhalten haben. Sie haben eine kleine Menge Drogen gefunden und sind auf das aber zu der Unterkunft der beiden Männer. Dort haben sie nochmals einen Mann aus Albanien gefunden, der trotz Einreisesperre in die Schweiz da wohnt. Bei ihm ist dann auch die grosse Menge Heroin und das Bargeld gefunden worden. Der 29-Jährige war scheinbar schon in vergangenen Jahren im Drogenmilieu aktiv gewesen. Jetzt wartet er beim Staatsanwalt auf seine Anklage. Zwedischwil ist heute Morgen ein 74-Jähriger mit seinem Auto in ein Schaufenster reingefahren. 2 Personen sind dabei leicht verletzt worden. Es hat einen Sachschaden von rund 150'000 Franken gegeben. Der Autofahrer hat sein Auto vor einem Laden parkiert, hat wegfahren und ist Fürschi statt Hinderschi. Dabei hat er einen Mitarbeiter von dem Geschäft an der Hand verletzt. Er selber ist zur Kontrolle ins Spital gebracht worden. Eigentlich wäre das Ziel der Zürcher Wohnbaugesellschaft Habitat, Wohnungen möglichst billig zu vermieten. Nach einem absurden Streit um eine Mietzinserhöhung kommt aber ein anderes Bild ins Licht. Die Wohnbaugesellschaft Habitat hat 2 Leute den Mietzins angetan, nur um sich zu rächen, wie das Bundesverwaltungsgericht jetzt sagt. Nicole Marti.
Die Habitat ist zwar eine Aktiengesellschaft, aber eine gemeinnützige Aktiengesellschaft. So steht es einmal im Handelsregister vom Kanton Zürich. Ihr Sinn und Zweck ist es, auch das steht im Handelsregister, günstigen Wohnungsbau zu fördern und Spekulation auf dem Wohnungsmarkt zu verhindern. Auch wenn die Habitat als schwarzes Schaf gilt, der Fall, den das Bundesverwaltungsgericht jetzt beurteilen musste, ist doch ziemlich skurril. Es geht um eine 4-Zimmer-Wohnung in einer Siedlung zu Fahrweid bei Dietikon. 2008 wurde die Wohnung renoviert worden. Das Mieterpaar hat im Nachhinein bei der Verwaltung angeklopft und gefordert, man soll ihnen für den Monat, wo sie zwischen den Farbkübeln wohnen müssen, doch die Miete 800 Franken abtun. Die Antwort von der Habitat ist postwendend gekommen. Es gäbe zwar 600 Franken retour für den Monat, dafür gehe der Mietzins auf und zwar um, oh Wunder, ausgerechnet 600 Franken. Jeden Monat 600 Franken, selbstverständlich. Die einmal 600 Franken, die sie retour bekommen haben, sind da schnell wieder weg gewesen. Für die beiden Mieter ist darum klar gewesen, da kann es sich nur um Rache der Wohnbaugesellschaft Habitat handeln. Die beiden sind vor Gericht gegangen. Das Bundesverwaltungsgericht kommt jetzt zum Schluss, ja, tatsächlich, es ist ganz offensichtlich ein Racheakt der Vermietung. Und es sei ja kaum Zufall, dass die Mietzinsreduktion und die Mietzinserhöhung ausgerechnet gerade je 600 Franken sind. Noch abstruser macht der ganze Fall, dass die beiden, die hier eine Mietzinsreduktion wollen, die einzigen in der ganzen Siedlung sind, die nach dem Umbau mehr Miete zahlen mussten. Und das, obwohl die Wohnbaugesellschaft vor Gericht angegeben hat, sie sei halt in einer katastrophalen Finanzlage und dringend auf die höheren Mieten angewiesen. Das Bundesverwaltungsgericht hat dem Mieterpaar jetzt auf der ganzen Linie Recht gegeben. Das Paar, das vor Gericht gegangen ist, ist unterdessen übrigens ausgezogen. Nachmieter, die jetzt in dieser Wohnung wohnen, die zahlen, oh Wunder, wieder 600 Franken weniger Miete.
Die Stadt Zürich soll sparen. Das finden die bürgerlichen Parteien auch dieses Jahr. Sie stellen darum mehr als 200 Anträge, um das Budget der Stadt Zürich nächstes Jahr zu kürzen. Anders als letztes Jahr machen die Mitte-Parteien aber dieses Jahr nicht mehr so ohne weiteres mit. Fanny Kerstein.
Das Lied vom Sparen singen die bürgerlichen Parteien seit Jahren im Chor. Am lautesten die SVP. Letztes Jahr haben bei diesem Lied auch die Mitte-Parteien mitgemacht. Zusammen haben sie das Budget der Stadt Zürich versenkt. Dieses Jahr ist alles wieder anders. Das Sparkörli hat sich aufgelöst und von denen, die noch dabei sind, also SVP, FDP und GLP, singen nicht immer alle das gleiche Lied. Das heisst, sie wollen nicht am gleichen Ort sparen. Der Urs Egger, FDP-Präsident der Rechnungsprüfungskommission, der alle Budgetanträge hat angeschaut, sieht verschiedene Stossrichtungen.
Es gibt einfach gewisse Bereiche, wo man das Gefühl hat, dort könnte man sparen. Also Kommunikation zum Beispiel oder öffentliche Aktionen, zum Teil auch der Administration. Das sind so ein bisschen Schwerpunkte.
Ein Sparantrag gibt es auch für einen berühmt-berüchtigten Hafenkran. Auf der anderen Seite soll für mehr Stellen bei der Polizei oder für die Planung des neuen Kongresszentrums in diesem Budget nicht mehr gespart werden. Die Vorstellungen der SVP gehen aber weiter als die der RPK. 60 Millionen wird sie allein einsparen bei der Spitalfinanzierung, weil dort neu der Kanton dafür zuständig ist, mit dem Ziel,
dass man allenfalls eine Steuersenkung anbringt. Mit diesen 60 Millionen könnte man eigentlich etwa 4% einsparen.
Sagt Roger Liebi, Präsident der SVP der Stadt Zürich. Er weiss aber selber, dass sie mit dem Allweg anstehen.
Die Chance wird wahrscheinlich eher so sein, wie ich das vermute, dass von links unterstützt mit der grünliberalen Budget nach oben aufgebläht wird, normal und entsprechend keine schwarze Null mehr wird anstehen, wie es vom Stadtrat geplant ist.
Vermutlich steht aber auch die andere Seite an. 20 Millionen wird links-grün ausgeben, dass sie mit ihren Anträgen einfach so durchmarschieren können, glaubt der Urs Egger nicht. Zu welchen Anträgen die Mitte-Parteien CVP und EVP ja sagen, sind jetzt nämlich noch unbekannt. Die CVP zum Beispiel ist auch offen für Sparvorschläge. Und mit ihren Stimmen könnte die SVP zusammen mit der FDP und den Grünliberalen ihre Sparanträge durchbringen. Um die Partei werben kommt aber gleich nicht in Frage. Roger Liebi spielt lieber noch ein bisschen die beleidigte Leberwurst.
Es liegt an der CVP auf uns zuzukommen, nachdem sie doch einige von unseren Abmachungen dieses Jahr gebrochen hat.
Ob sich die Taktik auszahlt, ist offen. Das letzte Wort beim Budget 2012 ist auf jeden Fall noch nicht geredet. Ende nächste Woche weiss man mehr. Am Mittwoch, Freitag und am Samstag hat der Gemeinderat seine Budgetdebatte.
Im Moment stehen viele Familien mit kleinen Kindern etwas früher auf als normalerweise. Die Kinder sollen nämlich nicht darauf warten, bis sie das nächste Türchen vom Adventskalender aufmachen können. Ähnlich geht es vielleicht dem einen oder anderen Freund vom Zürcher Schauspielhaus. Das Schauspielhaus hat zwar keinen eigentlichen Adventskalender, aber es gibt jeden Tag eine Überraschung. Im Schiffbau macht am Abend der Weihnachtssalon seine Türen auf. Und was dann passiert, weiss man nicht. Mitarbeiter vom Schauspielhaus, die nicht unbedingt Schauspieler sind, stehen auf der Bühne. Von einer Geschichte bis zum kleinen Konzert kann einem da alles erwarten. Cornelia Fankhauser hat sich überraschen lassen.
Guten Abend, herzlich willkommen.
Guten Abend.
Suchen Sie sich einen Platz.
Dankeschön.
Guten Abend.
Einen Platz suchen? Gar nicht einfach. Da lockt ein nachtblaues Sofa, dort ein Cognac-brauner Sessel, alles daunenweich und plüschig warm. An der Wand hängt dicker roter Sammet, ausgestopfte Tier, Gampirössli und Tannenbäume stehen rum und über allem strahlen goldige Kronleuchter. Kellnerinnen und Kellner, die ziemlich sicher Schauspieler sind, servieren Weihnachtsgebäck.
Zum Versüßen des Abends.
Und auch etwas zu trinken gibt's.
Nein, wir haben Glühwein, Orangenpunsch, Rumpunsch, Apfelpunsch und Wasser.
Rumpunsch muss es sein, heiß und süß. Das passt in den ziemlich vollgestopften Kitschsalon. Irgendwo rieselt ein bisschen Theaterschnee von der Decke. Der Kellner staubt das Mobiliar ab. Sonst passiert nicht viel. Man sitzt dumm. An einem Tisch zwei ältere Paare, an einem anderen eine Gruppe Jugendliche und wieder an einem anderen eine Familie mit kleinen Kind, Mutter und Großmutter. Gemütlich ist es. Wohlig warm. Irgendwo wie ein hartes Ross. Oder aus einem Käfig brüllt ein Tiger, der scheint nicht gefährlich ist. Aber gleich der Kellnerin fast den Finger abbeißt. Sie tut auf jeden Fall ziemlich dramatisch. Man sitzt, nippt am heissen Punsch, knabbert an den Guetzli. Der Salon könnte auch Entspannungssalon heissen oder Anti-Weihnachts-Stress-Salon. Wobei, ganz entspannt ist man nicht. Irgendwie wartet man, weil irgendetwas wird da innen ja noch geboten. Vielleicht ein Gedicht, vielleicht eine Lesung. Es könnte auch sein, dass ein Techniker etwas macht oder vielleicht eine Kostümfrau. Menschen, die sonst hinter der Kulisse sind, stehen im Weihnachtssalon plötzlich im Rampenlicht.
Heute am 5. Dezember 2011, 18.32 Uhr, hier in der Matchbox. Weihnachtssalon, Schiffbau, exklusiv für unsere 31 Gäste. Rita von Horvath, sie liest aus dem Buch von Jörg Schubiger, 1000 Dummheiten.
Rita von Horvath ist soufflös. Aber im Weihnachtssalon sitzt sie nicht in einem Kasten unter der Bühne, sondern in einem grossen Foto auf dem Podest. Und sie liest die Geschichte von Luzi, einem kleinen Teufel.
Verriet er uns, warum er ausgezogen und zu uns gekommen war. Er machte in unserem Dorf seine Lehrjahre. Er musste lernen.
Dann sitzt man wieder, nimmt vielleicht nochmal einen Punsch oder einen Glühwein, lässt noch ein bisschen Musik, schwätzt und geht nach einer Stunde wunderbar entspannt raus in die graue Dezembernacht.
Cordelia Fankhauser. Der Weihnachtssalon läuft bis am 24. Dezember. Am 6. Abend gehen die Türen auf. Der Eintritt ist gratis. Regionaljournal Zürich Schaffhausen, wir sind zurück beim Prime Tower. Im Jahr 2004 ist im Architekturbüro Gigon Guyer der grosse Coup gelungen. Mit dem Entwurf eben für den Prime Tower auf dem Maag-Areal in Zürich. Mit diesem Projekt hat das Architektenduo auch international auf sich aufmerksam gemacht. Der Prime Tower ist ein Gebäude, das die Sicht auf Zürich verändert. Und wir haben es schon gehört, heute ist das gigantische Hochhaus eingeweiht worden. Barbara Seiler hat mit Annette Gigon noch mal zurückgeschaut auf den Weg, wo sie und ihre Kollegen Mike Guyer mit diesem Projekt gegangen sind.
Annette Gigon, heute wird ihr spektakulärstes Kind, kann man sagen, wird heute eingeweiht. Was ist das für Sie für ein Gefühl?
Es ist ein grossartiges Gefühl. Wir sind beide sehr stolz, dass das fertig geworden ist. Aber wir sind eigentlich mindestens so stolz auch, dass es ein Gebäude ist, wo wir meinen, es sei in der Stadt Zürich gut angekommen. Und nicht nur von uns geschätzt, die es entworfen haben, sondern auch von denen geschätzt, die sie jetzt brauchen, die einziehen. Und insbesondere von denen geschätzt, die es ab und zu sehen, wenn sie mit dem Velo oder mit dem Auto vorbeifahren oder von der einen oder anderen Stadtseite das Gebäude hin und wieder sehen.
Es ist ja für Sie das erste so grosse Projekt, also ein Projekt in diesem Maßstab gewesen. Vorher haben Sie nur kleinere Sachen gebaut. Hat Ihnen das nie schlaflose Nächte bereitet?
Doch, das hat es ab und zu. Wir haben zum Glück können sukzessiv wachsen. Wir haben mit kleinen Sachen angefangen und haben in den letzten 20 Jahren immer wieder mal auch grössere Wettbewerbe können gewinnen und können bauen. Und das ist tatsächlich das grösste Volumen, insbesondere noch mit den Annexbauten dazu. Aber es ist eigentlich schlussendlich dann immer auch wieder ein Ding oder eben zwei, drei Dinge in dem Fall, wo man muss lösen, wo auf dem Tisch ist. Und der Plan ist ja nicht viel grösser, nur wenn das Gebäude grösser ist. Also es ist immer eine Sache, wo man sich widmet und dafür das Beste gibt. Und damals war es einfach ein grosses Objekt, das uns am Herzen liegt. Ja.
Hochhäuser, das ist ja nichts Alltägliches. Also haben Sie sich das von Anfang an zugetraut, dass das zu klappen kommt?
Wir sind eingeladen worden zu dem Wettbewerb 2004 gegen Kollegen von uns, internationale Architekten auch, berühmte nationale Architekten. Und wir haben einfach das erste Mal eigentlich einen Bürobau dann geplant bei diesem Wettbewerb. haben überlegt, wie wir das gerne selber hätten und haben die Parzellen gut angeschaut, haben auch die Situation angeschaut, haben das Stadtmodell geschaut und haben dann sehr stark am Modell gearbeitet. Und dort an verschiedenen Sagex-Modellen schon recht früh eine Lösung gefunden, die uns gefallen hat, haben sie dann gegengespielt und die Antreten gegen andere, weitere und sind immer wieder zurückgekommen auf die, wo so ein besteht aus einem unregelmäßigen Achteck, wo sich in die Höhe wächst und dann noch weitere Auskragungen überkommt. Und haben dann den Eindruck bekommen, im Vergleich zu all den anderen Sagex-Modellen, dass diese Figur so die eigentlich verträglichste, aber auch spielerischste und vielfältigste ist, wo man könntet wählen und haben auf dem aufgebaut und dann tatsächlich den Wettbewerb mit dem können gewinnen.
Ist das für Sie nicht auch ein bisschen eine Überraschung gewesen? Eben gegen die international renommierte Konkurrenz von Leuten, die Erfahrung haben mit Hochhausbau?
Ja, es ist eine grosse Überraschung gewesen. Wir haben uns wahnsinnig gefreut. Das kann man jetzt noch sagen. Das war ein grosser Coup gewesen. Und wichtig ist dann aber trotzdem auch, ein Wettbewerb gewinnen ist sein. Aber dann tatsächlich das Gebäude können bauen, das ist das andere. Und die Art von Umsetzung von der Idee schlussendlich in die Realität, das ist ein langer Prozess. Und da haben dann sehr, sehr viele Leute daran gearbeitet. Und Totalunternehmer haben sie dann ausgeführt. Wir haben Pläne geliefert dazu. Wir haben nicht selber eine Bauüberwachung gemacht. Dazu hätte man Kapazität gar nicht gehabt. Das ist so ein enormer, anspannender Prozess gewesen. Und wir haben auch immer wieder gestaunt, wie da Menschen, Männer, Frauen geschafft haben an diesem Gebäude und wie das in halsbrecherischer Geschwindigkeit in die Höhe gewachsen ist.
In knapp 3 Jahren ist das jetzt aufgezogen worden. Was war für Sie so die grösste Herausforderung in dieser Zeit gewesen?
Tatsächlich zu schauen, dass die erste Idee schlussendlich kann übergeredet werden in die Realität. Und da gibt es natürlich tausend und abertausend Details und Möglichkeiten, wo etwas kann abstürzen und wieder kann aufgefangen werden und kann gelingen. Es hat auch Wechsel gegeben. Wir haben ganz am Anfang eine doppelte Fassade geplant, aber von Anfang an hat trotzdem die Bauherrschaft öffentliche Fenster haben. Und das ist gerade in dieser Höhe ist das eine ganz grosse Anforderung, weil das geht dann da um Logistik. Also wie bringt man die Fenster überhaupt auf? Wie kann man es putzen? Wie kann man es wechseln? Sind sie auch noch verhältnismäßig im Preis? Das sind alles so Gründe gewesen, die dazu geführt haben, dass es schlussendlich nicht mehr eine doppelte, sondern eine einschichtige Fassade ist. Die hat aber trotzdem jetzt 3 verschiedene Scheiben. Es ist eine Dreifachverglasung. Und interessant ist, dass man ganze Paneele kann parallel ausstellen und dann ein feiner Luftschlitz entsteht, wo die Menschen, die darin wohnen, da können frische Luft schnuppern und nicht nur auf die Klimaanlage angewiesen sind.
Jetzt ist das fertig, das Kind ist jetzt geboren, kann man sagen. Es ist auf der Welt, wird bezogen. Was macht Sie am meisten stolz?
Eigentlich 2 Sachen. Dass man gute Kommentare hat von den Menschen, die darin wohnen. Also, die jetzt drin nicht wohnen, arbeiten, aber ein Stück weit da wohnen. Und sind jetzt zwar nur Büro drin. Und dass es auch in einer Art allgemeinen Betrachtung in der Bevölkerung gut ankommt. Und ein Freund hat einmal gesagt, wo ein lieber Kollege ist, hat nicht selber gesagt, was er findet dazu, sondern hat wohlwollend gesagt, weisst du, ich bin kürzlich Taxi gefahren und ich habe den Taxifahrer gefragt, was er findet. Und der hat gesagt, es ist eigentlich auch gut. Und das sind so die Art von Feedbacks, die einem schlussendlich mindestens so freuen wie der wohlwollende Kommentar von einem berufenen Professor oder so. Ja.
Architektin Anne Gigon zum Bau vom Prime Tower. Das Wetter, das zeigt sich weiterhin von der stürmischen Seite. Die Wetterprognose von SF Meteo hat Jürg Zock.
Am Mittwoch gibt es einen trüben und nassen Tag. Es regnet immer wieder kräftig und zwischendurch ist es nur mal für kurze Zeit trocken. Auf den Bergen im Oberland oberhalb von etwa 1000 Meter gibt es vor allem am Morgen und gegen den Abend Schnee. Am Tag kann es aber auch dort regnen. Es bläst den Mann einen starken Westwind mit Sturmböen. Im Flachland gibt es Böen von 60 bis 80 km pro Stunde und auf den Bergen bis zu 100 km pro Stunde. Darum ist es so mild mit 6 bis 8 Grad. Am Donnerstag wird es dann bald einmal trocken. Am Tag scheint dann trotz Wolkenfelder zeitweise die Sonne bei etwa 7 Grad.
Regionaljournal Zürich-Schaffhausen. Zum Schluss noch mal ein paar wichtige Meldungen vom Tag. Nach 15 Jahren Planung und 3 Jahren Bauen ist mit dem Prime Tower heute Zürichs höchste Gebäude der Schweiz offiziell eingeweiht worden. Für 380 Millionen Franken hat Swiss Prime Site Bürofläche gebaut. Die Büros sind schon alle vermietet. Ab nächsten Montag ist der Prime Tower auch für die Öffentlichkeit zugänglich. Dann geht das Restaurant im obersten Stock auf. Über 5'000 Personen haben sich schon vorangemeldet, um den neuen Blick auf Zürich zu geniessen. Die Ärzte in den Städten Zürich und Winterthur können doch nicht wie vorgesehen ab 1. Januar Medikamente an ihre Patienten abgeben. 3 Apotheken haben beim Verwaltungsgericht Beschwerde eingereicht. Bei der Zürcher Gesundheitsdirektion hofft man, dass es bald einen Entscheid gibt. Rund 250 Änderungsanträge muss der Zürcher Gemeinderat behandeln, wenn er die nächste Woche das Budget beratet. Das meiste sind Kürzungsanträge von der SVP. Allein bei der Spitalplanung will sie 60 Millionen Franken sparen. Grosse Chancen zum Durchkommen haben diese Anträge aber nicht. So viel vom Regionaljournal am Freitag. Die Sendungen von heute gibt es auch als Podcast auf regionaljournal.ch. Redaktion hatten Hans-Peter Künzi und Michael Hiller. Am Mikrofon war Muriel Jaisi.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.